Ich möchte mit euch am Anfang ein Kapitel aus der Bibel einfach lesen und darüber einiges sagen. Es ist keine Vers-für-Vers-Auslegung, aber das Thema, was ich heute noch einmal habe, kommt darin zu einer unglaublichen Fülle. Und wir lesen es einfach mal gemeinsam miteinander. Wollen wir mal versuchen, das da dran zu werfen. Wir machen das ein bisschen größer. Manch einer kann es vielleicht nicht mehr lesen. Aber egal, dann hört einfach zu. Epheser 1, komme ich auf Kapitel 3, Entschuldigung, das ist Epheser Kapitel 1. Epheser Kapitel 1 von Vers 3 bis 23. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit jedem Segen geistlicher Art, der in der Himmelswelt vorhanden ist, in Christus gesegnet hat. Denn in ihm hat er uns ja schon vor Grundlegung der Welt dazu erwählt, dass wir heilig und unsträflich vor seinem Angesicht dastehen sollten. Und hat uns in Liebe durch Jesus Christus zu Söhnen, die ihm angehören sollten, vorherbestimmt nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lobpreis der Herrlichkeit seiner Gnade, die er uns in dem Geliebten erwiesen hat. In diesem, nämlich in Jesus, haben wir die Erlösung durch sein Blut, nämlich die Vergebung unserer Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns nach Mitteilung aller Weisheit und Einsicht in überströmender Fülle hat zuteilwerden lassen. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens kundgetan nach seinem freien Ratschluss, dessen Ausführung er sich vorgenommen hatte, sobald die Zeiten zum Vollmaß der von ihm geordneten Entwicklung gelangt wären. Er wollte in Christus als dem Haupt alles einheitlich zusammenfassen, was in den Himmeln und auf der Erde ist. In ihm sind wir nun auch des verheißenen Heilsbesitzes teilhaftig geworden, nachdem wir dazu vorherbestimmt worden waren, nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Beschluss seines Willens vollbringt. Wir sollten eben zum Lobpreis seiner Herrlichkeit dienen, wir, die wir unsere Hoffnung von vornherein auf Christus gesetzt haben. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, die Heilsbotschaft von eurer Rettung, vernommen habt und zum Glauben gekommen seid, mit dem verheißenen Heiligen Geist versiegelt worden, der das Unterpfand für unser Erbe ist, für die Erlösung seiner Eigentumsgemeinde zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Das ist denn auch der Grund, weshalb ich auf die Kunde von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen mit der Danksagung für euch nicht aufhöre und in meinen Gebeten eurer mit Namensnennung gedenke. Der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, wolle euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung durch die Erkenntnis seiner selbst verleihen und euren Herzen erleuchtete Augen verleihen, damit ihr begreift, welche Hoffnung ihr infolge seiner Berufung habt und wie groß der Reichtum seines herrlichen Erbes unter den Heiligen ist und wie überschwänglich seine Kraft sich an uns, den Gläubigen, erweist, nämlich die mit gewaltiger Macht sich betätigende Stärke, die er an Christus erwiesen hat, als er ihn von den Toten auferweckte und ihn in der Himmelswelt zu seiner Rechten sitzen ließ. Hoch erhaben über jede andere Herrschaft und Gewalt, über jede Macht und Hoheit, überhaupt über jeden Namen, der nicht nur in dieser, sondern auch in der zukünftigen Weltzeit genannt wird. Ja, alles hat er ihm zu Füßen gelegt und hat ihn zum überragenden Haupt gemacht für die Gemeinde, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Liebe Gemeinde, so ein Text, wie wir ihn jetzt ganz massiv vorgelesen haben, der ist im Vergleich zu unserer Alltagssprache, die wir haben in unserem alltäglichen Leben, so etwas wie eine Riesenpoesie, ein wunderbares Gedicht, eine fast schwülstige oder poetisch und anmutende Text, den wir kaum mit unserer Praxis übereinbringen können. Was sind das für Worte? Habt ihr das gemerkt? Was sind das für Texte? Wie hätte Paulus das nicht kürzer ausdrücken können? Hätte man diesen ganzen Text, Gott, von dem alles kommt, er hat Jesus erwählt und durch ihn uns und er hat ihn am Kreuz sterben lassen, ist er auferweckt worden und durch ihn nehmen wir teil an seiner Herrlichkeit. So hätte man das auch sagen können. Aber Paulus ergeht sich hier in einem unglaublich ausgedehnten und tiefen und mit vielen Emotionen beladenen Text, der uns ins Leben sprechen möchte. Dieser Text möchte uns vieles zeigen. Zum Beispiel, vielleicht spüren wir das, wenn wir jetzt dies hier lesen oder gelesen haben und wir lesen die alten Geschichten von Saul und David, irgendwelche Kriege, Dinge, die damals passiert sind, merken wir, dass die Dinge im Alten Testament auf einem ganz niedrigen Level angefangen haben und sich dann immer weiter entwickelt haben und mit Jesus, der gekommen ist und die Herrlichkeit und Gnade geoffenbart hat, zu einer Fülle gekommen ist, die wir in so einem Text wahrnehmen. Merken wir, dass so ein Text wirklich so etwas wie die Mitte der Heiligen Schrift ist. Merken wir, dass wir nicht jedes Kapitel an gleicher Stelle ansiedeln können, sondern dass die Heilige Schrift im Grunde genommen ja nicht ein Textbuch ist, was wir wie ein Gesetzbuch zu lesen haben, sondern sie handelt von einem Beziehungsgeschehen. Sie handelt davon, dass es Gottes Ziel ist, mit uns in Gemeinschaft zu treten, uns teilhaben zu lassen an seiner Herrlichkeit. Und das kommt in diesem Kapitel zur fulminanten Ausgestaltung, zur ganz großen Darstellung dessen, worum es von aller Ewigkeit ging und in alle Ewigkeit gehen wird. Wir stehen mit diesem Text wahrlich in der Mitte der Heiligen Schrift. Es gibt nichts Stärkeres und nichts Größeres als dieses Kapitel. Andere Kapitel stehen an seiner Seite, werden wir noch ein anderes Mal lesen, Kolosser Kapitel 1, Hebräer Kapitel 1, und ich denke auch das hohe priesterliche Gebet von Jesus zu seinem Vater. Das sind Dinge, in denen kommt einfach in einer Dichte die Fülle Gottes zum Ausdruck. Und das kann man eigentlich nur lesen, auf sich wirken lassen und zu einem inneren emotionalen Eigentum machen. Ja, ich glaube, dass dieser Text zu einem Eigentum deines Herzens werden kann. Deshalb möchte ich auch gar nicht über den Text sprechen. Ich möchte gerne den Text sprechen. Ich möchte gerne so ein bisschen spüren, was steckt da drin. Und ich überlasse es kundigen Schriftauslegern. Ja, das ist griechisch und das heißt in Wirklichkeit so und so. Und am Ende bist du vollgeladen mit einer Menge von Wissen. Aber dieser Text lebt nicht in deinem Herzen. Ich möchte, dass dieser Text in eurem Herzen lebt. I want that this text lives in your heart. Not that you know it, but through knowing, you know him. Ihn kennenlernen, darum geht es. Liebe Gemeinde, irgendwann haben wir mal so ein Mikrofon, das hat man dann hier und dann kann ich mich so ein bisschen bewegen. Ich würde mich gerne ein bisschen mehr bewegen, aber ich wegen der Aufnahme und ich möchte auch nicht das Ding jetzt hin und her schlüren, dann rappelt das wieder und so. Ich möchte gerne zu euch gehen und euch das so richtig in euer Herz hineinpflanzen. Liebe Gemeinde, haben wir nicht viel zu lange, Jahrzehnte und Jahrhunderte, wenn ich zurückdenke, Gott der Gemeinde als einen Gott der Gebote vorgestellt? Ja, du wirst Christ, das bedeutet, du lernst Gott kennen, du bekehrst dich, dann wirst du getauft und dann hast du einfach zu tun, was sein Wort sagt. Ja, lies die Bibel und tue das, was da drin steht. Das ist nicht Evangelium. Ihr könnt mich jetzt steinigen, ihr könnt jetzt sagen, Wieland, was redest du da? Das ist nicht Evangelium. Evangelium ist nicht, dass wir die Gebote Gottes halten. Evangelium ist, dass Jesus Christus die Gebote gehalten hat für uns und ohne Sünde war. Und dass er in uns leben möchte. Und je mehr er in uns lebt, je mehr werden wir die Gebote halten. Das ist ein großer Unterschied. Und manche von uns haben das mitgemacht und kennen diese Lehre und diese Prägung von den Gemeinden. Ja,
Bist du ein guter Christ, dann bist du ein Christ, der etwas mehr von den Geboten hält als ein anderer Christ, der nicht ganz so gut ist und noch nicht so gehorsam in allen Dingen ist. Gehorsam ist ein Ausdruck meiner Liebesbeziehung zu Gott. Gehorsam ist keine Forderung, sondern ist etwas, was ich gerne tun möchte. Wenn der Vater in mir lebt, wenn ich ergriffen bin von Gott, dem Vater und von Jesus, und wenn, wie es hier heißt, ihr seid des Heiligen Geistes teilhaftig geworden, der Geist Gottes lebt in euch, dann möchtest du gehorsam sein. Und dann wirst du auch gehorsam sein. Dann wirst du immer wieder an bestimmten Stellen merken, nein, das tue ich jetzt nicht. Ich habe genug Fernsehen geguckt, das reicht jetzt. Ich habe genug diesen komischen Roman gelesen. Ich merke, der baut mich nicht auf. Ich schmeiße den am besten weg oder bringe ihn zur Bücherei oder was weiß ich, die können damit was machen. Oder ich habe genug gegessen, ich habe genug getrunken, ich habe genug jetzt rumgegammelt. Das merkst du, weil der Vater in dir lebt, weil Jesus in dir lebt. Und der Jesus, der in dir lebt, lässt dich spüren, was auf ihm ist. Du gehst mit ihm. Liebe Geschwister, das, was ich jetzt im Moment predige, ist ein Ausdruck dessen, was ich in den letzten 3 Jahren gelernt habe, wodurch ich gegangen bin. Ich habe vor, wenn ihr euch Predigten anhört, von vor 5 Jahren, vor 10 und so weiter, habe ich noch anders gepredigt. Aber seit 2, 3 Jahren ist so diese Liebe des Vaters und die Gegenwart des Vaters und dass wir in ihm leben und durch ihn die Gebote halten und durch ihn all das zum Tragen kommt, zu was er uns berufen hat. Das ist neu für mich. Und das wird auch, bis ich zu ihm gehen werde, wahrscheinlich in mir auch weitergehen. Aber es ist ein Weg, den ich angefangen habe zu gehen. Der ist spannend. Ich möchte euch das darstellen. Gott in der Bibel, wenn wir diesen Text lesen und merken, das ist ein Maßstabstext. Das ist ein Blueprint. Ja? Dieses Kapitel Epheser 1, Kolosser 1, andere Stellen, da merken wir, da kommt die Heilsgeschichte Gottes so dicht und so klar zum Ausdruck. Das wäre so, wenn man Eisenerz abbaut. Ich bin noch nie in einem Eisenbergwerk gewesen. Aber stellen wir uns vor, wir sind da oben in Narvik, oben in Norwegen, was ja unser fürchterlicher Adolf Hitler dann damals auch in Beschlag genommen hat, um Zugang zu dem Eisen zu haben, um damit Kanonen und Panzer zu bauen und so weiter. So, du bist da oben jetzt in Narvik und da ist ein Eisenbergwerk. Jetzt gehst du in dieses Eisenbergwerk rein und dann sagst du, ja, wo ist denn hier das Eisen? Ja, das ist hier einfach der Stollen, das ist der Abraum. So, da ist überall Stein und auf einmal siehst du, etwas, das sieht anders aus, ganz schwarz. Und da ist Eisen. Und darüber ist Stein, darunter ist Stein. Und dann gibt es Stellen, da ist nur immer so ein bisschen Eisen. Und dann gibt es auf einmal Stellen, da ist ganz viel Eisen und wenig Stein. Und dann merkst du, boah, da ist auf einmal ganz viel. Und so ist es hier mit dem Text. Wir befinden uns mit diesem Text an einer Stelle, wo ganz viel von Gott drin ist. Andere Kapitel, die liest du und dann denkst du, boah, da kann ich nichts mit anfangen. Das ist komisch. Das ist so, auch in den Propheten gibt es, oder liest man das Buch der Richter, ja, dann kannst du fast den Glauben verlieren, wenn du das Buch liest. Richter, probiert es mal. Schwierig zu lesen. Da musst du wirklich suchen, wo ist denn hier das Eisenerz? Versteht ihr? So ist die Bibel für mich. Sie ist wie ein Bergwerk und du musst Gott da drin entdecken. Und dieses Kapitel handelt davon. Also, meine wichtigste Botschaft für heute Morgen ist die, ich möchte die Lehre jetzt vom Vater abschließen. Wir haben jetzt 4 Predigten darüber gehört. Heute heißt es nochmal, alles kommt vom Vater. Benni, kannst du uns nochmal zeigen vom letzten Mal? Die letzte Predigt, das war vor 14 Tagen. Genau, unser Vater, ein Gott der Gemeinschaft, das war mein Thema. Da haben wir gesehen, wie Jesus uns mit dem Vater vertraut macht. Durch das Bekenntnis zu Jesus offenbart sich Gott als der Vater. Oder Jesus offenbart den Vater und seine herzliche Verbundenheit mit ihm. Er zeigt uns den Vater und so weiter. Heute, danke Benni, und wir können mal das nächste öffnen, die heutige Botschaft. Heute geht es mir nochmal um den Vater selbst. Hier sehen wir erstmal nur ein Bild. So, da oben in der Hand, das bist du und das bin ich.
Und das ist der Vater, ein irdischer Vater. Aber wir merken, dieser Vater, der freut sich an dem Kind. So freut sich der Vater über dich. Dora, über dich. Freu dich. Sie ist ein bisschen, nicht alles gut heute? Doch, ne? Doch, mit dem Herrn schon, ja? Sarah, ne? Wir waren am letzten Sonntag bei Sarah zu Hause. Sarah ist ein Mensch der Dankbarkeit. Wenn ihr lernen wollt, was Dankbarkeit ist, dann geht man zu ihr nach Hause. Ich glaube, Sarah hat dieses Wort, ich bin so dankbar, an dem Nachmittag, wir haben sie nicht danach gefragt, aber sie, ich glaube, sie hat es 30 Mal gesagt. Vielleicht noch öfter, ich weiß es nicht. Ich bin so dankbar. Hey, dann kannst du nur noch glücklich sein. Dankbarkeit macht glücklich. Ja, und so ist es mit dem Vater. Der Vater freut sich über dieses Kind. Und so freut sich unser Vater über uns. Meine große Entdeckung ist jetzt, also wieder eine von den vielen Entdeckungen der letzten Jahre und jetzt auch wieder, ich habe das aber auch schon mal erwähnt hier bei uns in der Predigt, ich denke, ihr habt es vergessen, ist Folgendes. Bisher war ich immer so informiert, wenn wir über Jesus etwas lernen wollen. In der Theologie gibt es dafür ein Wort, das heißt Christologie. Christologie ist die Lehre über Jesus Christus. Ja? So, und in jeder Christologie, die die lieben Theologen verfasst haben oder so, wird man übereingekommen sein, dass es drei Kapitel in der Bibel gibt, neben den Evangelien, die ja nur von Jesus handeln, aber drei Kapitel in den Lehrbriefen, die aus allem herausstechen. Und das ist Epheser Kapitel 1, Kolosser Kapitel 1 und Hebräer Kapitel 1. Diese drei Kapitel enthalten mehr Lehre über Jesus als irgendein Kapitel sonst. So, und dann habe ich irgendwann einmal Epheser Kapitel 1 gelesen und wisst ihr, was ich festgestellt habe? Das ist gar kein Kapitel über Jesus, das ist ein Kapitel über Gott Vater. Es ist ein nicht ein christologisches Kapitel, sondern ein paternologisches Kapitel. Ich glaube, Pater heißt, glaube ich, in Rumänisch auch Vater, ja, Pater? Aha, aber Pater oder Padre ist doch, glaube ich, ist das Spanisch? Ah, siehst du, ja, Paternologie, ne, so ein bisschen, okay. Dennoch, wir werden gleich sehen, diese Verflechtungen, wie der Vater Christus und Christus dann durch den Vater. Und ich habe das Kapitel einfach nur auf diesen Gedanken hin gescannt und möchte euch das einmal vorstellen. Zum Beispiel, nehmen wir mal das Erste. Was der Vater uns gibt, himmlischer Segen ist unser Erbe. Ich lese den Vers mal. Gepriesen sei, und es steht hier nicht Jesus Christus, sondern gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit jedem Segen geistlicher Art, der in der Himmelswelt vorhanden ist, in Christus allerdings. Denn ohne Jesus kommen wir nicht zum Vater. Ja? Ohne Jesus, es gibt keine direkte Verbindung zum Vater. Nur durch Jesus, okay. Aber so steht es hier. Ich habe früher das immer sehr stark, Jesus Christus hat uns gesegnet, das tut er auch, aber in diesem Kapitel ist es jetzt Gott Vater, hat uns himmlischen Segen gegeben als unser Erbe. Da drin darfst du jetzt leben. Das Erbe dessen, was Gott Vater in der Ewigkeit, die wir uns nicht vorstellen können, hat und worin er lebt, diese Herrlichkeit, ist unser Erbe. Es ist aufbewahrt. Wir leben im Glauben da jetzt schon drin. Aber wir wissen, mit unserem Ableben, mit unserem Tod, werden wir endgültig dieses Erbe antreten. Die Claudia, die ich mit beerdigt habe am Freitag, hat dieses Erbe jetzt angetreten. Sie lebt da drin. Sie ist irgendwo beim Vater in der Herrlichkeit. Hier steht, der uns mit jedem Segen geistlicher Art. Also es geht um himmlischen Segen. Was ist himmlischer Segen? Himmlischer Segen ist nicht irdischer Segen. Es gibt eine Theologie, die auch in der charismatischen Bewegung sehr stark vertreten war. Das war die sogenannte Wohlstandstheologie. Wenn du Christ geworden bist, dann geht's dir gut. Dann erlebst du eigentlich keine Rückschläge mehr
Und wenn du Rückschläge erlebst, dann liegt das an dir, dann hast du was verkehrt gemacht. Aber Gott möchte keine Rückschläge, alles ist gut und du wirst dann auch nicht mehr krank sein und so weiter. Und dann, bei manchen Leuten ist das sehr extrem geworden. Das kann ich überhaupt nicht so sehen. Es gibt zwar eine Wohlstandstheologie, die handelt aber von himmlischem Segen. Also nicht daran, dass dein Geschäft gut geht, dass du viel Geld auf dem Konto hast, dass du nie krank wirst, dass dein Ehepartner immer lieb zu dir ist und dass die Kinder ganz schön brav auch mit zur Gemeinde gehen und nicht böse werden, nicht in die Welt abrutschen und so weiter. Nein, alle diese Dinge dürfen nicht passieren. Himmlischer Segen. Was ist himmlischer Segen? Himmlischer Segen ist zum Beispiel eine ganz tiefe innere Freude, die in dir wohnt. Jesus schenkt dir eine Freude, die mit Karneval, der im Moment hier überall Land auf, Land ab gefeiert wird, nicht zu vergleichen ist. Eine Freude, die dir auch das beste Fernsehstück, der beste Fernsehfilm nicht geben kann. Eine Freude, die die beste Musik dir nicht geben kann. Es ist eine Freude, die von Jesus kommt. Überhaupt die Früchte des Geistes. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Sanftmut, Glaube, Enthaltsamkeit und so weiter. Alle diese Früchte des Geistes sind himmlisches Erbe. Das lebt in dir. Das hat Jesus Christus dir verheißen, dass du da drin lebst. Und das kommt vom Vater. Der Vater hat uns damit gesegnet. Mir ist es so wichtig, dass wir die Lehre von Vater Gott wirklich tief in uns aufnehmen, weil wir über Jahrzehnte viel über Jesus gehört haben. Über Jesus möchte ich übernächste Woche anfangen. Überhaupt habe ich dabei ein Ziel, will ich euch ganz kurz sagen. Im Moment haben wir also viel über den Vater gesprochen. Ich möchte über Jesus sprechen, wahrscheinlich 2 Predigten. Und dann möchte ich mindestens 3 Predigten über den Heiligen Geist halten. Ich denke mal, dass dieses Thema, weiß ich nicht, wie oft hier darüber gepredigt worden ist, aber das ist mir wichtig, über den Heiligen Geist. Und dann haben wir Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und dann wollen wir über die Geistesgaben sprechen. Aber ich denke mal, wenn wir erstmal Gott wirklich kennengelernt haben in seiner Fülle, Vater, Sohn, Heiliger Geist, dann ist es uns ein leichtes zu erkennen, was es mit den geistlichen Gaben in der Bibel auf sich hat. Und die wollen wir ja dann ganz genau anschauen. Das ist also so im Hintergrund. Wir machen jetzt weiter. Der zweite Punkt. Gott Vater erwählt uns in Liebe zu ewiger Herrlichkeit. Vers 5, Epheser 1, Vers 5. Er hat uns in Liebe, also Gott, der Vater, hat uns in Liebe durch Jesus Christus zu Söhnen, die ihm, wer ist ihm? Gott, der Vater. Die ihm angehören sollten, vorherbestimmt nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lobpreis und der Herrlichkeit seiner Gnade. Wessen Gnade? Des Vaters Gnade, die er uns in dem Geliebten erwiesen hat. Weil durch Jesus, er ist wie ein Kanal, er ist wie eine, er nimmt uns und bringt uns zum Vater. Er nimmt uns immer wieder und bringt uns zum Vater. Denn er möchte, dass wir so, wie wir ihn kennenlernen, auch den Vater kennenlernen. Er hat uns erwählt in Liebe zu ewiger Herrlichkeit. Liebe Geschwister, wenn wir in der Herrlichkeit Gottes leben, im Glauben leben, dann werden viele Dinge in diesem Leben zur Makulatur. Die haben keinen großen Wert mehr. Dein Auto bleibt stehen. Du hast irgendwie einen Motorschaden. Du verlierst deine Arbeit vielleicht. Oder irgendetwas Schlimmes, etwas Tragisches passiert. Wenn die Herrlichkeit Gottes in dir lebt, haben die Rückschläge dieses Lebens eine andere Gewichtung. Sie belasten uns nicht mehr so. Der Mensch, der Gott nicht kennt, der wird total zurückgeschmissen, der weiß nicht, was er machen soll. Victor und seine Wohnung, Joyce und ihre Wohnung, das ist ein Problem. Aber wenn die Herrlichkeit Gottes in Victor lebt, dann ist die Wohnung, die noch nicht da ist, nicht ein so großes Problem. Sie ist weiterhin ein Problem, aber damit können wir leben. Weil die Herrlichkeit Gottes uns bestimmt. Das steht nochmal in Vers 11. In ihm sind wir nun auch des verheißenen Heilsbesitzes teilhaftig geworden, nachdem wir dazu vorherbestimmt waren. Und dann nochmal, wir sollten eben zum Lobpreis seiner, nämlich Gottes Herrlichkeit, dienen. Da wird es nochmal wiederholt. Wir schauen uns das dritte Mal an. Es sind 5 Dinge, die ich da herausgenommen habe. Das dritte von 5 Dingen: Wir leben in der Klarheit göttlicher Offenbarung. Der Vater lässt uns nicht in Unwissenheit. Ich lese dazu Vers 9. Er, Gott Vater, hat uns ja das Geheimnis seines Willens kundgetan, nach seinem freien Ratschluss, dessen Ausführung er sich vorgenommen hatte. Sobald die Zeiten zum Vollmaß der von ihm geordneten Entwicklung gelangt wären. Er wollte in Christus als dem Haupt alles einheitlich zusammenfassen, was in den Himmeln und auf der Erde ist und so weiter. Es gibt ein Geheimnis seines Willens, das er uns mitteilen will. Ich gebe ehrlich zu, ich denke noch darüber nach, was das alles ist. Wir kommen darauf nochmal gleich zurück. Ich werde mit euch jetzt eine Schriftstelle lesen, von der ich glaube, dass ihr eigentlich eine bekannte Stelle in 1. Korinther Kapitel 2, die ihr möglicherweise noch nie so gehört habt. Und zwar, was ihr wahrscheinlich gehört habt, ist Kapitel 2, 1. Korinther 2, Vers 14. Das ist uns allgemein bekannt. Der seelische Mensch aber nimmt nichts an, was vom Geiste Gottes kommt, denn es gilt ihm als Torheit und er ist nicht imstande, es zu verstehen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Kennt ihr die Stelle? Auch, ne? Die ist allgemein bekannt. Aber jetzt kommt's. Der Geistesmensch steht hier. Was steht bei dir in der Übersetzung, Johannes?
Der Geistliche.
Ah, so der Geistliche. Ne? Der Geistesmensch. Der Geistesmensch. Ja, wir sind Geistesmenschen. Ist euch das bewusst? Wir sind Menschen, in denen der Geist Gottes wohnt und Regierung genommen hat. Wenn der Heilige Geist dich regiert, reagierst du nicht mehr seelisch, menschlich und fleischlich, sondern geistlich. Du reagierst, wie Jesus Christus reagieren würde. Aber das kannst du nur in dem Maße, wie er in dir wohnt. Deswegen versuche nicht ein Geistesmensch zu sein, sondern geh lieber nah zu Jesus. Und in dem Maße, wie er in dir lebt, bist du ein Geistesmensch. Und jetzt kommt ein Hammer. Der Geistesmensch dagegen beurteilt alles zutreffend. Lest euch das mal durch. Der Geistesmensch beurteilt alles zutreffend. Jetzt kommt es noch härter. Während er selbst, nämlich ich zum Beispiel, ich nehme mich mal, von niemand zutreffend beurteilt wird. Der Geistesmensch beurteilt alles zutreffend, während er selbst von niemandem zutreffend beurteilt wird. Wie ich bin, wie ich lebe mit meinem Gott, mit Vater, mit dem Sohn und mit dem Heiligen Geist, die Menschen, mit denen ich zu tun habe, meine Kunden oder Leute, die ich kenne, die wissen nicht, wer ich bin. Sie können es nicht wissen, weil ich bin ein Geistesmensch und sie sind seelische Menschen. Das ist keine Aburteilung, bitte. Ja? Ein Geistesmensch ist nicht besser als ein seelischer Mensch. Beide sind vom Vater geliebt. Aber der Geistesmensch lebt anders. Er lebt dadurch, dass Christus der Herr im Hause ist. Jesus ist mein Herr, auch im Alltag. Und mit ihm lebe ich. Und deswegen lebe ich als Geistesmensch. Ich bin zwar immer in dem Prozess, das ist ein Prozess, das ist ein Weg, auf dem wir sind. Das ist kein Besitz. Du kannst nicht sagen, jetzt bin ich ein Geistesmensch. Das gibt's nicht. Ja? Ich habe ein gutes Beispiel, fällt mir gerade ein. Kennt ihr Durchlauferhitzer? Also wir haben einen Durchlauferhitzer zu Hause. Das ist gut. Wisst ihr warum? Warum ist ein Durchlauferhitzer gut? Du kannst so lange duschen, wie du willst. Ich sage jetzt nichts weiter. Also ich dusche auf jeden Fall gerne. Früher schon, als ich im Schwimmverein war, da haben wir zuerst mal, bevor wir 500 Meter gekrault sind, haben wir 500 Meter geduscht. Duschen ist schön. Das Wasser fließt über deinen ganzen Körper. Warum wollte ich das jetzt sagen? Warte mal. Der Durchlauferhitzer. Das ist es. Deswegen, du kannst so lange duschen, wie du willst. Da sind nicht nur 70 Liter oder 100 Liter drin. Und irgendwann sind die leer. Da musst du aufhören. Sondern es ist immer heißes Wasser. Warum? Weil in dem Moment, wo das kalte Wasser hineinkommt, strömt es heiß heraus. So ist es mit dem Geistesmenschen. Du bist nur ein Geistesmensch, wenn der Durchlauferhitzer, nämlich Jesus Christus in dir, dich heiß macht. Wenn du in Jesus bist, dann bist du ein Geistesmensch. Wenn du nicht in Jesus bist, wenn er nicht heiß ist, wenn er dich nicht umschließt und du nicht in dem Moment in ihm lebst, dann bist du auch kein Geistesmensch. Das ist kein Besitz, sondern eine Auswirkung. So, jetzt noch einmal. Der Geistesmensch beurteilt alles zutreffend, während er selbst von niemand beurteilt wird. Gott hat uns, der Vater, hat uns eine Offenbarung in uns hineingegeben, auch über diese Welt. Wenn du durch eine Hauptverkehrsstraße gehst, hier in Reda oder wir bei uns in Bielefeld durch die Bahnhofstraße und du siehst tausende Menschen vorbeigehen oder du sitzt in der Straßenbahn, du beobachtest Menschen und du siehst ihre Traurigkeit. Du beurteilst die Situation zutreffend, denn ihr Zustand ist ein Zustand der Gottlosigkeit. Du weißt, dass die Welt so ist, wie sie ist. Die Menschen haben keine Freude. Du siehst die Politik und du beurteilst zutreffend, dass das nicht in Ordnung ist, was unsere Politiker machen. Aber sie beurteilen die Dinge nicht zutreffend, weil sie Gott nicht kennen. Gott hat dich gewürdigt, dass du ein Teilhaber seiner Offenbarung bist. Und wenn du einmal das Buch der Offenbarung liest, das letzte Buch in der Bibel, es gibt dir ein Gefühl dafür, wie es mit unserer Welt weitergehen wird, nämlich nicht gut. Die Offenbarung ist kein Buch, was davon handelt, es wird immer schöner werden und die Menschen werden die Natur wunderbar bewahren. Und sie werden sich immer wohler fühlen und es gibt immer mehr Früchte und der Weizen und der Roggen und alles wird immer gesunder und die Menschen fühlen sich immer wohler auf diese Welt und sie werden Frieden schaffen und die Waffen werden abgeschafft, aus Schwerter werden Pflugscharen gemacht. Steht das in der Offenbarung? Das Gegenteil. Es wird schlimmer werden. Und du kannst es beurteilen. Nicht in Einzelheiten, das ist nicht unsere Aufgabe, aber wir haben von Gott einen inneren Blick, eine Klarheit göttlicher Offenbarung, die der Weltmensch nicht hat. Ist dir das bewusst gewesen? Der Geistesmensch beurteilt alles zutreffend. Eine sehr gewagte Aussage von Paulus. Also ich hätte sie so geschrieben, der Geistesmensch hat die Chance, Dinge klarer zu beurteilen als der Weltmensch, weil er mehr mit Gott lebt. So hätte ich das wahrscheinlich geschrieben. Paulus ist aber ratzfatz richtig, ne? Er kommt zur Sache. Nein, er hat uns das Geheimnis seines Willens kundgetan. Der Vater. Wir schauen uns das vierte an. Der Vater stellt uns hinein, und das hängt eigentlich damit zusammen, in einen Prozess fortschreitende Offenbarung und Erkenntnis. Das lesen wir in Vers 17. Der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, wolle euch, das schreibt Paulus jetzt aber als Wunsch, ja, wolle euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung durch die Erkenntnis seiner selbst verleihen. Zwei Dinge sind hier wichtig. Das erste, das ist ein Prozess, der unser Leben lang anhält. Niemals sind wir an einer Stelle, wo wir sagen, ich hab's. Ich kann immer nur sagen, ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Ja, ich bin auf dem Weg. Wichtig ist nicht, wo du auf dem Weg stehst, sondern ob du auf dem Weg vorangehst. Und da können Erste Letzte sein und Letzte können Erste sein. Wichtig ist, dass du in dem Prozess bleibst. Das ist das eine. Und das andere ist, Gott gibt uns nicht den Geist und der Offenbarung an sich, sondern hier steht, durch die Erkenntnis seiner selbst. Du kriegst keine Klarheit. Ich habe viele, viele Christen kennengelernt, bei denen hatte ich das Gefühl, die wussten überall, wo es lang geht. Ja? Die wussten überall, wo es lang geht. Die hatten ihre feste Lehre über Krankenheilung, über wie man seine Kinder erzieht, wie man mit seinen Eltern umgeht, über die letzten Dinge sowieso. Ne, alles war so richtig schön geordnet in Schubladen. Das steht hier nicht. Nein, da sind wir ganz demütig auf dem Weg. Wir erkennen und gewinnen Weisheit und Offenbarung nur durch die Erkenntnis des Vaters. Und wisst ihr, auch am Freitag bei meiner Beerdigung, ich war in dem Moment, wo ich oben stand und dann an zu predigen fing, ich war so innerlich ruhig. Vorher war ich aufgeregt. Aber in dem Moment, wo ich dann da stand und dann wusste ich, Wieland, jetzt ist es einfach da. So als wenn du in die Operation gehst, du hast eine schlimme Operation vor dir. Du kannst lange vorher überlegen und Angst haben, aber irgendwann wirst du einfach in den Raum gefahren und dann kannst du eigentlich nur noch, ich meine, vielleicht einige von euch haben das erlebt, Vater, jetzt bin ich in deiner Hand. Mir geschehe nach deinem Willen jetzt. Ich werfe mich jetzt ganz auf dich. Dann kannst du dich nur noch auf ihn werfen. Vorher hast du eine Menge Angst. Wie wird das werden? Und so weiter. Aber dann liegst du auf dem Operationstisch, du bist da und dann bist du ganz in seiner Hand. Und so ging es mir am Freitag. Und ich habe einfach gespürt, dass der Vater in mir lebte und ich die Dinge sagen durfte. Ich fühlte mich wie ein Botschafter. Hinter mir war der Vater und er sagte mir einfach, du sagst das jetzt, ja, mach weiter. So ist richtig, okay, bist gut, ja, mach weiter, okay, ich sage das. Ich spürte einfach den Vater hinter mir. Warum sage ich euch das? Um mich zu loben? Mitnichten. Ich sage euch das, weil ihr das auch genauso erleben könnt. Der Vater steht hinter euch. He's backing you up, the Father, backing you up. Er unterstützt dich, er trägt dich, er hält dich fest. Die Erkenntnis seiner selbst. Du kannst den Vater, und ich freue mich auf die Jahre, die jetzt noch kommen, wo ich ihn immer mehr selbst erkennen werde. Nehmen wir das Letzte noch. Der Vater lässt dich an seiner Kraft teilhaben. Das steht im Urtext Dynamis, bin ich mir ziemlich sicher. Vers 19, immer Epheser 1, Vers 19. Wie überschwänglich seine Kraft sich an uns, den Gläubigen, erweist. Dahinter habe ich mir eine Bibelstelle geschrieben. Was ist die wichtigste Bibelstelle im Neuen Testament, wenn es um die Kraft Gottes geht? Apostelgeschichte 1, Vers 8. Und das ist das Zeichen für die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Wir werden darüber ausführlich sprechen. Wenn in dir die Kraft Gottes lebt. Kennst du das? Habt ihr die Momente erlebt, wo ihr merktet, jetzt ist die Kraft Gottes da? Kommt von ihm. Und das ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist, der in uns kommt und der uns mit Kraft ausfüllt. Und diese Kraft erweist sich an uns, den Gläubigen. Und die kommt von Gott. Die Evangelien Johannes lehrt uns, dass der Heilige Geist vom Vater und vom Sohn ausgeht. Das ist insofern wichtig, weil das ist auch die Lehre der katholischen Kirche und der evangelischen Kirche. Während die orthodoxe Kirche, also die russisch-orthodoxe und die anderen, bei denen geht der Heilige Geist nur vom Vater aus. Das ist interessant. Sie lehren nicht, dass der Heilige Geist von Jesus ausgeht und vom Vater, sondern nur vom Vater. Das ist das sogenannte Filioque, nennt man das. Und das hat im 11. Jahrhundert dazu geführt, dass die orthodoxe Kirche sich von der Westkirche, nämlich der römischen Kirche, total abgetrennt hat. Dieser eine Punkt. Waren noch andere Dinge, aber das war der entscheidende Punkt. So eine kleine Sache. Nach unserer Lehre geht der Heilige Geist vom Vater und vom Sohn aus und nimmt in uns Gestalt und füllt uns mit Kraft. Schauen wir uns das nochmal an. Der Vater durch Christus füllt uns mit himmlischem Segen. Das ist nicht irdischer Segen, sondern himmlischer. Er erwählt uns in Liebe zu ewiger Herrlichkeit. Wir leben in der Klarheit göttlicher Offenbarung. Am Dienstagabend, wenn ich mit meinen Muslimen mich treffe, mit meinen muslimischen Jugendlichen, die fragen sehr viel. Ja, Wieland, wie ist das? Und so weiter. Und kommt der Dritte Weltkrieg? Und Hitler hat doch nicht alles verkehrt gemacht. Der war doch auch ganz in Ordnung. Der hat doch die Autobahnen gebaut und so weiter. Und dann fangen sie an und ich spreche mit ihnen. Und ich weiß in dem Moment, dass ich aus der Klarheit göttlicher Offenbarung ihnen Dinge sage. Ich ermutige euch, die Autorität wahrzunehmen. Der Heilige Geist wohnt in euch. Lasst ihn durch euch zu den Menschen gehen und redet mit Menschen. Sagt ihnen göttliche Dinge und gute Dinge. Und wenn ihr noch nicht so weit seid, dann möchte ich gerne mit euch beten, dass ihr die Kraft des Heiligen Geistes erlebt. Das ist nämlich die sogenannte Taufe im Heiligen Geist. Wir werden da noch ausführlich drüber sprechen. Eine besondere Lehre der Pfingst- und der charismatischen Bewegung. Und ich werde euch zeigen, wie wichtig es ist, zu erleben, dass der Heilige Geist nicht nur in dir ist, sondern durch dich zu den Menschen geht. Das ist der entscheidende Punkt. Was nutzt dir ein Heiliger Geist in dir? Du stehst vor Menschen und willst mit ihnen reden und dir fehlen die Worte, du kannst gar nichts sagen, weil du nicht gelernt hast, den Heiligen Geist durch dich wirken zu lassen an den Menschen. Vater, lässt uns an seiner Kraft teilhaben. Das alles kommt von ihm.